Wir denken so oft an Prozesse und Strukturen im Business, dass wir das für einen anderen Bereich unseres Lebens ganz vergessen, nämlich unser Familienleben. Das ging auch meinem heutigen Gast Caroline Habekost so, bis ihr der Knopf aufgegangen ist und sie gemerkt hat, dass ihr Familienalltag mindestens genauso komplex und unplanbar ist wie ihr Berufsalltag. Heute ist sie Vereinbarkeitsmentorin für Familien und Beruf und hat die Kopffrei-Methode entwickelt, über die sie gerade auch ein Buch geschrieben hat. Im Interview mit mir gibt sie uns einen Vorgeschmack und erzählt, wie man Planung, Wutanfälle und die eigenen Bedürfnisse unter einen Hut bekommt. Hey, mein Name ist Jannike Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren? Dann bist du hier richtig. Denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business. Damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Buzzword bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Hallo Caroline, schön, dass du da bist.
Moin.
Du, denkst du, es gibt einen Zusammenhang zwischen den privaten To-Dos und wie gut oder schlecht man die meistert und dem beruflichen Erfolg?
Ja, definitiv.
Ja?
Soll ich es ausführen?
Ja, genau. Bitte, bitte.
Also ich glaube, dass im Leben grundsätzlich die Regel gilt, wie du eine Sache machst, machst du alle Sachen. Also da können wir uns auch mal beobachten. Es ist ganz oft so, dass wir ähnlich vorgehen. Also wenn wir zum Beispiel private To-Dos aufschieben, schieben wir oft auch berufliche To-Dos auf. Wenn wir dann besonders gut unter Druck Dinge erledigen können, dann ist es meistens im privaten und beruflichen genauso. Und dieses Prinzip von, wie wir eine Sache machen, machen wir alle Sachen, gilt aber meistens sogar auf alles. Also auch die Art und Weise, wie du dein berufliches To-Do erledigst, hat Parallelen dazu, wie du dein Essen zubereitest zum Beispiel. Also okay. Es ist so, wir sind ja immer der gleiche Mensch. Und wenn wir sozusagen sehr planerisch sind, dann planen wir auch meistens sehr genau unser Essen. Und dann wird auch meistens sehr genau geschnibbelt.
Oh, ja, ich habe gerade so einen Lightbulb-Moment. Also ich stehe total auf Meal Prep und so. Siehste? Und plane ja auch gern. Ah, oh, cool.
Und deswegen ist es, also vielleicht gilt das Prinzip nicht 100%, aber ich würde mal sagen lockere 80 gefühlt schon. Und deswegen sehe ich da auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen, wie du deine beruflichen To-Dos handelst und insbesondere in der Selbstständigkeit, wie erfolgreich du bist. Weil wenn du zum Beispiel den Fokus hast auf, in Anführungsstrichen, die richtigen To-Dos zu erledigen, was im Business mitunter die geldgenerierenden Tätigkeiten sind, dann wirst du einfach einen größeren Erfolg haben als die, die einfach irgendwie irgendwas machen. So.
Oh ja, kann ich dir nur absolut recht geben. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass wir uns jetzt auf deine kopffreie Methode konzentrieren, damit wir auch die privaten To-Dos in den Griff bekommen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen für diese kopffreie Methode?
Aus meinem eigenen Schmerz heraus, also der Ursprung war gar nicht, dass ich gedacht habe, so, ich setze mich jetzt hin und ich mache jetzt eine Methode, sondern ich war damals in einer Anstellung als Scrum Masterin, also im IT-Bereich und dann bin ich später als Agile Coach, da habe ich weiterentwickelt und zu dem Zeitpunkt hatte ich 2 Kinder, heute habe ich ja 3 und die waren im Kindergartenalter und mein Mann und ich, wir waren einfach ziemlich gut organisiert, aber es hat nicht gereicht. Es war einfach, wir mussten permanent umplanen, wir mussten immer noch mal gucken, hier ist was durchgerutscht und wir hatten abends irgendwie das Gefühl, wir machen und tun, aber irgendwie ist echt wenig Outcome. Und es war irgendwie alles ziemlich stressig. Und dann habe ich ja in diesem agilen Umfeld gearbeitet, wo es ja darum geht, dass wir komplexe Dinge, also Dinge, die wir noch gar nicht so richtig greifen und verstehen können, wo das eine das andere beeinflusst und wir es nicht so vorhersehen können, weil ja plötzlich sich immer alles ändert. So. Dafür hatte ich ja dann im beruflichen Kontext Methoden, ja, und ich habe das ja bei Teams eingeführt und auf Unternehmensebene, dass die sich an den schnellen Marktveränderungen anpassen können. Und dann hat es irgendwie Klick gemacht, wo ich dachte, Familie ist ja komplex. Das ist ja das Gleiche.
So. Ja, ja.
Und das hat mir geholfen, die Methoden, die ich dort im Arbeitskontext benutze und weitergegeben habe, erstmal auf mich selber anzuwenden. Und dann habe ich es quasi nicht nur auf mich angewendet, sondern habe es mit meinem Partner zusammen gemacht und auf einmal wurde es richtig cool und alles mega easy. Und ich habe gedacht, ah, cool. Und dann habe ich immer weiter angepasst und dann hat das so seinen Lauf genommen. Dann haben ArbeitskollegInnen mich gefragt, Caroline, Mensch, du hier Teilzeit, bist immer top organisiert, du kannst deine Kapazitäten einschätzen, du kriegst immer alles zur Deadline fertig. Wie machst du das? Zeig doch mal. Und dann habe ich das da weitergegeben. Und dann hatte ich ja damals auch schon meinen Podcast, Finde dein Mama-Konzept. Und dann habe ich dort angefangen, das weiterzugeben. Und dann habe ich erst 2008, nee, 2020 eine richtige Methode daraus gemacht.
Okay, es sind immer die besten Methoden, finde ich, die aus dem Alltag wirklich entstehen. Und wenn man sich eben nicht hinsetzt und überlegt, so, ich mache da jetzt was draus.
Ja.
Ich habe ja dein Buch schon lesen dürfen, das du geschrieben hast. Und da war eine Unterscheidung drin, die für mich so ein Augenöffner war. Und du hast es jetzt gerade auch angesprochen, nämlich der Unterschied zwischen komplexen und komplizierten Systemen. Kannst du das mal erklären? Weil das fand ich total cool.
Ja, super gerne. Also kompliziert ist etwas wie zum Beispiel das Zusammenbauen einer mechanischen Uhr. Ich mache hier das Rädchen hin, da das Rädchen hin und dann funktioniert die. Und bei kompliziert ist es auch immer so, dass wir irgendwann einen idealen Weg finden. Wir probieren aus und finden dann irgendwann einen idealen Weg. Und dann brauchen wir das Rad eben auch nicht neu erfinden. Dann ist es gut, bei der mechanischen Uhr erst dieses Rädchen zu legen, dann dieses und dann so und so und so. Man kann mal ganz plump sagen, alles, was du in einem YouTube-Video per Anleitung nachmachen kannst, das ist kompliziert. So, dann weiß man schon mal, das ist die Richtung. Und die meisten Menschen planen so, als wäre ihr Leben kompliziert. Also sie planen nächste Woche Freitag, mache ich Podcast-Aufnahmen am Montag, mache ich CEO-Day und so weiter. Das ist auch nicht per se schlecht. Das Problem ist nur, und das haben halt insbesondere berufstätige Eltern, wenn dein Kind krank ist, die Kita schließt oder ähnliches, und der CEO-Day fällt weg, weil du Kinderbetreuung machst, dann musst du den irgendwie am Dienstag, wo du eigentlich Contentplanung machst, das noch irgendwie mit reinquetschen. Und dadurch entsteht der Stress. Und dann versuchen wir uns noch besser zu organisieren und selbst optimieren uns. Und das ist der Selbstoptimierungswahn, den man auch sehr gut in Social Media sehen kann, der sehr unglücklich macht. Und dann haben wir immer das Gefühl von, ich bin nicht effizient genug, ich muss noch schneller werden, ich muss es noch besser machen und so weiter. Und das im übertriebenen Maß führt einfach dazu, dass wir sehr, ja, erschöpft werden und einfach unzufrieden werden und auf lange Sicht unsere Ziele auch gar nicht erreichen. Und komplex ist das Wetter, kompliziert ist die Uhr. Komplex ist das Wetter, weil wir mehrere Parameter haben, die wir nicht genau vorhersehen können. Also das Wetter ist von so vielen unterschiedlichen Variablen abhängig, dass wir nur schätzen können. Also wenn wir jetzt in die Wetter-App gucken und gucken, wie ist das Wetter in 2 Wochen, ist das mehr geraten, ja? Also wenn wir im Sommer sind, wissen wir schon mal, es werden nicht minus 20 Grad. Aber ob es nun regnet oder nicht, das wissen wir eigentlich noch nicht so genau. Und oft ist es sogar so, dass wir schon das Wetter für morgen nicht so gut voraussagen können. Und das liegt eben daran, weil irgendein Windsturm in Alaska das Wetter in Deutschland beeinflusst und wir eben nicht alle Windstürme und alle Vögel fliegen und alles beachten können. Und je mehr Parameter wir haben, desto besser können wir abschätzen. Das ist ganz wichtig, weil das ist das, was wir nämlich dann auch im Familienalltag machen. Und unser Familienalltag ist eben komplex. Das bedeutet, es gibt so viele Parameter, die wir nicht einplanen können. Und das bedeutet sowohl einmal emotionale Stimmung von dir selber, von deinem Partner, von den Kindern. Du kannst keinen Wutanfall planen. Du kannst davon ausgehen,
Sie
dass
werden
der
kommen.
kommt. Genau, also das ist auch immer was, was ich immer wieder gefragt werde. Wie können wir denn Unvorhersehbares planen? Und da ist erstmal die Antwort, wie viel Unvorhersehbares gibt es denn? Weil wenn du ein Kleinkind hast, dann sind diese Wutanfälle in einer gewissen Form normal. Also ich meine mit gewisser Form, natürlich kannst du präventiv vorgehen und du kannst vor allem pädagogisch ganz viel darauf einwirken. Und letztendlich ist es aber so, dass du sozusagen den Umstand, dass dein Kind frustriert ist, wenn es sich selber die Jacke anziehen möchte und es nicht schafft, den kannst du ja nicht per se verändern. Du kannst nur unterstützen und begleiten. Und das ist eben genau das, also diese ganze emotionale Stimmung zwischenmenschliche können wir nicht planen. Und eben aber auch sowas wie Kita macht plötzlich zu oder Kind ist krank. Allerdings sind das ja relativ häufige Fälle. Also vor allem Kind krank im Herbst ist ziemlich häufig. Das heißt, da kannst du auf jeden Fall schon mal einen Plan B machen. Genau, also das heißt, die große Erkenntnis ist, dass die meisten quasi mit der falschen Methode planen, dass sie nämlich kompliziert planen. Das ist auch das, was wir im klassischen Projektmanagement meistens tun, aber damit versuchen, ein komplexes System, die Familie zu organisieren. Und die gute Antwort ist, für die, die das jetzt hier hört, deine Planung sozusagen, du warst nie das Problem, ne? Du
Oh
hast
ja.
überhaupt nichts falsch gemacht, sondern es war einfach nur die falsche Methode. Und wenn du das erkannt hast, dann hast du eine starke Abkürzung gefunden.
Oh ja, ich glaube, das tut sehr gut, das mal zu hören. Nicht du bist schuld, sondern deine Planung.
Genau, also auch einfach, der hat da auch einfach quasi das Wissen gefehlt, ja. Und ich habe monatelang in diesem Kontext gearbeitet, bis es auf einmal Klick gemacht hat. Und ich dachte auch so, Mensch, das hat das so lange gedauert. Und ich hatte auch Arbeitskollegen und Kolleginnen, die Kinder hatten. Und als ich denen das dann erzählt habe, wie ich es jetzt mache, die waren auch so genial. Wo ich auch gesagt habe, es beruhigt mich, dass du die Idee auch noch nicht vorher hattest.
Aber dann würde ich sagen, spann uns gar nicht länger auf die Folter, sondern nimm uns mal mit. Kannst du uns die kopffreie Methode so in Grundzügen mal erklären, wie die funktioniert?
Genau, also die Basis kann ich erklären. Es gehört natürlich am Ende dann doch ein bisschen mehr zu, aber die
Ja,
Grundidee
klar.
ist erstmal Schritt eins, dass du alles an To-Dos und auch Ideen und vielleicht sogar auch an Gedanken aufschreibst und zwar an einen Ort. Und das sind eigentlich schon mal zwei Schritte, weil viele schreiben nicht alle To-Dos auf, sondern merken sich das mal eben. Also ganz klassisch, so du holst dein Kind von der Kita ab und die sagen, wir brauchen neue Hausschuhe, die sind zu klein. Und dann, ja, okay. Mache ich. Und dann ist es nicht aufgeschrieben und dann musst du es dir merken und dann, das sind genau die Dinge, die uns runterfallen und das ist genau das, was die Mental Load auch nochmal erhöht, weil du musst jetzt an diese Hausschuhe denken, ne? Und wenn es dir gesagt wurde, bist du ja auch automatisch verantwortlich, vor allem, wenn du es nicht irgendwo aufschreibst. Das heißt, wenn es dem Papa nicht gesagt wurde, kann der dir auch gar nicht besorgen, weil der weiß ja gar nicht, dass es neue Hausschuhe braucht. Also da sind wir schon mal in mehreren Ebenen sozusagen unterwegs. Also erstmal alles aufschreiben und super gerne auch Ideen oder Gedanken. Also wenn du immer wieder darüber nachdenkst, ah, möchte ich meine Stunden erhöhen oder möchte ich jetzt wirklich Vollzeit in die Selbstständigkeit gehen, dann sind das so Gedanken, die quasi wie so in unserem Kopf rumdenken. Das ist auch, wir haben einen unglaublich hohen Prozentsatz, das sind so zwischen 60 und 80% der Gedanken, die wir gestern hatten, haben wir heute auch. Das heißt, wir durchdenken sozusagen immer wieder das Gleiche, was durchaus dienlich ist, wenn du sehr dienliche Gedanken hast, ja, also wenn du, dann ist
Positive
das mega.
Affirmationen.
Das ist das, dieses Ding mit den Affirmationen. Wenn du dann wirklich das fühlst und glaubst, dann passiert es. Und das kennen wir ja auch, wenn wir eine gute Strähne haben, dann auf einmal wird alles leichter in allen Lebensbereichen, ne? Das ist genau dieser Effekt. Und wenn wir dann halt aber irgendwie so ein offenes Thema haben, beschäftigt uns das die ganze Zeit. Und indem du dir das mal aufschreibst, ist es so, dass du dir dann nochmal bewusst Zeit nehmen könntest, wenn du dann möchtest. Das entscheiden wir im späteren Schritt. Da denke ich jetzt mal drüber nach. Da spreche ich jetzt mal mit einer Freundin drüber. Ich mache mir mal eine Pro- und Kontraliste oder, um da das Thema irgendwie weiter voranzubringen. Also erster Schritt ist alles aufschreiben. Und im ersten Schritt inkludiert auch alles an einen Ort aufschreiben. Das ist nämlich ein sehr häufiger, ja, in Anführungsstrichen Fehler oder eben was eher hinderlich ist, dass du es aufschreibst in eine Notiz-App, auf mehrere To-Do-Zettel. Also wir haben sowohl digitale als auch analoge Listen. Meistens sind es Listen. Das Problem an Listen ist, dass meistens das, was oben steht, als wichtiger wahrgenommen wird als das, was unten steht. Aber wenn wir die Liste einfach runtergeschrieben haben, ist da ja keine Priorisierung drinne. Dann kommen die meisten auf die Idee und sagen, gut, dann schreibe ich die Liste nochmal neu. Ist auch keine falsche Idee, nur es kostet dich so viel Zeit. Du nimmst dann, hast dann so viel Zeit, wo du deine To-Dos organisierst, dass wenn du zum Beispiel eine halbe Stunde Zeitfenster hast, was zu erledigen und du brauchst ja erstmal eine Viertelstunde, um zu gucken, was mache ich, dann hast du nur noch eine Viertelstunde, um es zu erledigen. Und das führt dann wieder zu Stress. Also erster Punkt ist, sammeln alles an einem Ort. Und ich empfehle ja entweder, also du, ich empfehle letztendlich digital zu arbeiten, du kannst es aber auch analog machen. Digital einfach aufgrund der Menge der To-Dos und dass du es gut mitnehmen kannst über dein Smartphone zum Beispiel. Und da brauchst du am besten ein Projektmanagement-Tool, also sowas wie Trello, Asana,
Mein
MyScatter.
Liebling ist Asana, ja, aber
Ja.
ich werde auch immer gefragt, aber im Endeffekt kommt es darauf an, womit du am besten arbeiten kannst. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
Ja, also die Tools können alle das, was du für die Kopffrei-Methode brauchst. Deswegen ist es völlig egal. Viele arbeiten auch mit dem MS Planner, weil sie Office 365 benutzen. Und wenn sie da sich gut auskennen, sowieso. Also nimm das Tool, was du kennst. Und bei mir ist es auch einfach eine Affinität. Also ich arbeite mit Trello, weil ich auf Jira gelernt habe. Und Jira ist sozusagen die Mutter von Trello. Und Jira ist das, was man in der Softwareentwicklung nutzt. So. Und ich habe mir andere Tools angeguckt und ich finde Asana zum Beispiel auch cool, weil die so viele Gamifications ja auch haben.
Ja, die Einhörner, die da durchflitzen.
Und vielleicht würde ich mich auch neu entscheiden, wenn ich jetzt neu starten würde, aber ich bin das so gewohnt, ich habe da meine ganzen Boards, ich kenne mich da aus und dann don't change a running system, ne?
Absolut, gebe ich dir absolut recht.
Ja. Genau, und das heißt, wir arbeiten mit einem agilen Board. Das ist sozusagen auch ein Grundsatz der Kopffrei-Methode. Und ein agiles Board bedeutet eben, dass wir diese Spalten haben und dieses Klassische, was wir oft kennen. Manche kennen es auch unter Personal Kanban. To do, doing, done. Und das ist letztendlich schon die Grundidee. Wir haben eine Spalte, in der wir alles sammeln. Das ist die ganz links. Und wir führen die To-Dos über diesen Prozess rüber. Und in der Kopffrei-Methode gibt es da konkret 5 Schritte, die eben auch dazu führen, dass wir nochmal hinterfragen, möchte ich dieses To-Do machen? Möchte ich es jetzt machen? In welchem Umfang möchte ich es machen? Und ich biete halt Lösungen an, auch To-Dos zu parken, Ideen zu parken, Dinge später zu machen, sich erinnern zu lassen. Und das führt dazu, dass die To-Dos, die du jetzt aktuell vor dir siehst, die du jetzt konkret zeitnah erledigen möchtest, stark reduzierst und dann reduziert sich auch das Gefühl von Überlastung.
Oh ja, und das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Alle, die sich jetzt fragen, wie funktioniert das mit den Spalten, das kann man ganz genau nachlesen in Carolins Buch. Das erscheint in Kürze. Man kann schon vorbestellen. Der Link ist auch in den Shownotes. Also da steht wirklich alles im Detail drinnen. Mental Load ist ja, also für mich ist Mental Load vor allem, wenn ich regelmäßige Termine habe, an die ich immer wieder denken muss. So, immer wieder Geschenke besorgen oder Arzttermine ausmachen. Kann man das mit der Kopffrei-Methode auch managen quasi?
Ja, nicht zu 100%, aber ich biete sozusagen immer auch noch die Randthemen mit an. Es kommt einmal drauf an, bist du in Partnerschaft oder nicht, beziehungsweise welche Rolle spielt der Vater? Wenn du in einer Elternschaft lebst, dann ist vor allem die Lösung, mehr in eine gleichberechtigte Elternschaft zu kommen und auch Verantwortungen aufzuteilen. Und darüber spreche ich auch im Buch, dass man nochmal einmal, das ist auch so ein Aha, einmal unterscheidet zwischen Verantwortungen und Aufgaben. Also eine Verantwortung ist zum Beispiel die Körperhygiene der Kinder. Also regelmäßig Fingernägel schneiden, zum Friseur gehen, aber auch das tägliche Waschen und Zähneputzen und Co. Und die Verantwortung ist Körperhygiene und die To-Dos sind eben genau das: Zähneputzen, Friseurtermin vereinbaren und so weiter. Und oft werden nur To-Dos aufgeteilt, was meistens dazu führt, dass Frau, also meistens der Elternteil, der länger in Elternzeit geht, was statistisch gesehen die Frau ist, dann sozusagen diese Familienmanagerin-Rolle inne hat und immer dieses dran denken hat. Also sie macht dann den Friseurtermin ab und vielleicht geht der Papa sogar zum Friseurtermin hin, aber letztendlich ist es nur ein Teil des To-Dos, der er dann hingegeben bekommt. So, der ist schon vorbereitet. Und indem wir Verantwortungen aufteilen und zum Beispiel sagen, okay, Papa kümmert sich um alles, was mit der Kinderärztin zu tun hat und Mama kümmert sich um alles, was mit Thema Zähne zu tun hat, also Zahnärztin, Kieferchirurgie und ähnliches, haben wir schon mal Verantwortung aufgeteilt. Und hier auch ganz wichtig, das heißt nicht, wenn du jetzt die Verantwortung für die Zahnärztin hast, dass du das Leben lang immer mit deinen Kindern zur Zahnärztin musst, sondern es ist deine Verantwortung. Und wenn der Termin nächste Woche Dienstag in deinen Plan nicht reinpasst, aber bei dem Papa oder bei der Oma, dann bist du sozusagen nur verantwortlich dafür, dass jemand mit dem Kind dorthin geht, weil du die Verantwortung für die Zähne trägst, sozusagen. Und darüber lässt sich ganz viel reduzieren. Das kann man auch im Haushalt super machen. Du bist verantwortlich für Müll, du für Wäsche und so weiter. Das setzt natürlich voraus, dass beide eine gleichberechtigte Elternschaft wollen und dass beide auch eigenständig an Dinge denken. Das heißt, wir streifen da das Thema Elternschaft und das beantworte ich natürlich nicht alles in dem Buch. Dazu gibt es aber auch Content bei mir im Podcast und so. Also es ist schon auch ein Thema, was ich mit bediene. Und was wir auf jeden Fall aber machen durch die Kopffrei-Methode ist, dass wir To-Dos grundsätzlich reduzieren und damit reduzieren wir auch die Mental Load, weil Mental Load ist ja auch da, weil wir denken, wir müssten so viel tun, weil wir Erwartungen haben, weil wir denken, eine gute Mutter tut dies oder jenes oder weil wir denken, wenn ich selbstständig bin, dann brauche ich dies und welches. Ja, also es gibt ja auch ganz viele Business-Starter, die am Anfang, dann machen sie Flyer und Logo und Website und Instagram und TikTok und weiß ich nicht was alles. Und wärst du jetzt ein Unternehmen mit 50 Leuten, könnte man das vielleicht auch genauso machen. Aber gerade als Solopreneur ist halt ja immer die Frage Fokus, ne? Also nimm dir einen Social Media Kanal und mach den erstmal erfolgreich und lern erstmal verkaufen, so, ne? Das heißt, es geht auch quasi im Privaten darum, einmal zu gucken, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig und die Sachen, die ich tue, tue ich die, weil sie mir dienlich sind und weil ich sie wirklich will oder weil ich glaube, dass ich sie machen müsste. Und ich habe ganz viele in meiner Community, die einen extrem hohen Standard an Haushalt haben. Und da können wir schon mal ganz schnell reduzieren.
Ja, da gehöre ich nicht dazu.
Ja, das ist doch gut.
Ja, absolut. Du hast vorher gesagt, bei dem Beispiel mit den neuen Turnbatschen für die Kinder, dass dein Mann das ja gar nicht sehen kann, wenn du das nicht aufschreibst. Ist es bei euch tatsächlich so, dass ihr ein gemeinsames Board habt, irgendwie so ein Trello-Board, wo ihr beide draufschreibt, schaut und alle Aufgaben aufschreibt?
Ja, nur, dass wir kein Trello nehmen mit Absicht, sondern es analog machen. Und da mag ich auch was zu erklären. Also das nennt sich dann das agile Partnerboard, was die gleichen Prinzipien hat von dem Kopffreiboard. Es ist aber nochmal anders. Also viele, die Kopffreimethode erlernen, sagen dann auch immer sofort, ich mache das jetzt mit meinem Mann. Dann sage ich immer, stopp, nein, nicht. Ihr verbrennt die Methode, meistere es erstmal für dich und du musst eine Basis legen. Also das agile Partnerboard ist ein Megatool, um mehr in die gleichberechtigte Elternschaft zu kommen. Nur davor gehört ganz viel Kommunikation, darüber sprechen, welche gemeinsame Vision und Werte haben wir und so weiter. Und du wirst mit einem Tool niemals jemanden ändern können. Aber wenn ihr beide eine Veränderung wollt, dann ist das Tool ein absoluter Gamechanger. Und mein Mann und ich haben ein agiles Partnerboard mit Klebezetteln in der Küche hängen. Und warum machen wir das analog? Einmal, weil wir es einfacher finden, weil da vor allem diese täglichen Doings auch mit drauf sind, wenn wir dran vorbeilaufen. Wir leben inzwischen in einer 50-50-Aufteilung. Das war ja nicht immer so. Das heißt auch, dass er die Hälfte der Woche in der Küche ist und Essen kocht und ich die andere Hälfte. Und dadurch ist es mega, dass es in der Küche hängt. Und es hängt quasi, wir haben so eine Art Command Center. Es klingt jetzt ein bisschen größer, als es ist. Also da hängt ein Kalender, da ist ein Block und da sind Stifte und da ist unser agiles Partnerboard und das Telefon. Alles sozusagen auf einer Ecke. Und damit können wir super gut auch Termine koordinieren und Ähnliches. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Kita gehe und die sagen, wir brauchen neue Ersatzklamotten, dann komme ich nach Hause und schreibe auf meinen Klebezettel neue Ersatzklamotten und Name des Kindes. Und dann tue ich das in unser Sammelbecken. Und dann ist es auch für ihn sichtbar. Und wichtig ist halt da, dass das To-Do so aufgeschrieben wird, dass es konkret ist, dass der andere es auch übernehmen könnte. Das heißt, neue Wechselkleidung wäre vielleicht nicht konkret genug, sondern vielleicht müsste da stehen, neue Hose, neue Socken für Kind X in Kindergarten mitbringen, damit es dann sozusagen der andere auch ohne weitere Kommunikation umsetzen kann. Das agile Partnerboard bedeutet aber auch, dass wir uns einmal die Woche vor dem Board treffen und darüber reden.
Ja.
Genau. Das machen wir, also das ist quasi die Lösung, gerade wenn eine Veränderung ist, also gerade wenn irgendwie bei dem einen die Elternzeit endet und man wieder Einstieg hat und so, sollte man auf jeden Fall wöchentlich miteinander reden. Wenn man eingegroovt ist, dann muss man das auch nicht so häufig tun, dann ist es eher so, dass man quasi mit dem anderen spricht, wenn man irgendwie was sieht, ne? Also zum Beispiel Fliegengitter anbringen, hängt bei uns jetzt schon länger auf dem agilen Partnerboard.
Will
ich
niemand
möchte
machen.
Das nicht machen. Ich habe da keine Lust zu. Deswegen würde ich jetzt mal zeitnah mit meinem Mann sprechen und fragen, ob es für ihn eigentlich auch ein doofes To-Do ist, weil das ist auch ganz wichtig, darüber zu sprechen. Findest du das genauso blöd wie ich? Und wenn ja, dann ist es halt so, okay, machen wir es zusammen. Kann man es outsourcen? Oder wer kneift jetzt mal die Arschbacken zusammen und macht es einfach so? Und das weiß ich zum Beispiel tatsächlich bei dem Thema Fliegengitter gar nicht. Ich glaube, für ihn ist es nicht so das Problem wie für mich. Und dann wäre sozusagen meine Bitte, kannst du das höher priorisieren? Weil wir haben ein Kind, was sehr mückenstichanfällig ist und deswegen ist mir das wichtig.
Ja. Super spannend. Was war bei euch zuerst da, dieses Partnerboard oder die gleichberechtigte Elternschaft?
Also als wir es eingeführt haben, waren wir noch nicht gleichberechtigt, aber es war auf jeden Fall die Idee und die Vision der Gleichberechtigung da, bevor wir es eingeführt haben.
Okay. Das finde ich super spannend, weil also ich mir denke, es muss eben, wie du auch schon gesagt hast, es muss halt die Bereitschaft da sein. Weil ich glaube, wenn es nur von einer Person ausgeht, ist es wahnsinnig schwer und eigentlich dann noch frustrierender für die eine Person, wenn man sich da die Arbeit macht und alles aufschreibt und im Endeffekt, ja, macht man es dann doch und hofft, dass der Partner sieht, wie viel man so erledigt.
Es macht es sogar oft eher schlimmer, weil
Okay.
sie sozusagen dann viel Arbeit reinsteckt und dann kommt noch mehr das Gefühl von ich und meine Arbeit werde nicht gesehen und nicht gewertschätzt. Und ich finde da immer wichtig ist, dass wir uns als Elternteam betrachten. Das geht dann ganz schnell, dass beide Elternteile sich Vorwürfe machen, ne? Die Frau ist dann immer so, ja, du gehst arbeiten und machst deinen Sport und sonst machst du gar nichts. Und ich muss hier immer alles machen und es ist zu viel. Und er ist dann immer eher so, naja, also ich schaffe hier das Geld ran und du kannst irgendwie morgens mit deinen anderen Muttis Kaffee trinken gehen. Und jetzt soll ich auch noch die Wäsche waschen, finde ich jetzt irgendwie auch nicht so fair, ne? Und beide haben ja irgendwie nicht so ganz Unrecht. Und trotzdem stimmt es halt ja. Also es stimmt sozusagen eigentlich nicht, weil die Perspektiven nicht übereinander liegen. Das heißt, was wir unbedingt brauchen, ist die Perspektive des anderen. Und das fällt halt schon schwer, ne? Dafür müssen wir sozusagen uns selbst reflektieren, den anderen wahrnehmen, den reflektieren und dann miteinander sprechen. Und deswegen hängt an der gleichberechtigten Elternschaft eigentlich auch erstmal die Liebesbeziehung und die Partnerschaft, beziehungsweise können auch getrennte Eltern durchaus ja eine sehr gleichberechtigte Elternschaft führen. Deswegen ist es jetzt nicht per se Voraussetzung, dass du in einer Liebesbeziehung bist. Aber wenn du in einer Liebesbeziehung bist und die Liebesbeziehung aber nicht gut läuft, dann ist es super schwierig, in eine gleichberechtigte Elternschaft zu kommen, weil du die ganze Zeit die Ebenen wechselst, ne? Und dann kommt so dieses klassische, nie räumst du die Socken weg, immer muss ich die Kinder ins Bett bringen. Und auf der Ebene kommen wir nicht weiter. Und deswegen ist es so wichtig, einmal zu verstehen, wir sind ein Elternteam und deswegen braucht ihr eine gemeinsame Vision, wo wollt ihr denn hin? Und da kämpfen wir gegen Prägung und Rollenbilder und Gesellschaft. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, weil viele in der Elternschaft kämpfen gegeneinander, obwohl es eigentlich, wenn es ein Kampf ist gegen bisherige Geschlechterrollen. Und dass der Mann gerne viel erwerbsarbeitet und auch möglichst gerne viel Geld nach Hause bringen möchte, ist in ihm angelegt worden und ist auch in uns angelegt worden, dass er das tut, ja. Guckt euch die Kinderbücher an, ne? Bei Conny geht der Papa arbeiten und die Mama ist mit den Kindern zu Hause. Es gibt ein Buch, da geht Mama arbeiten. Aber wie viele Bücher gibt es davon? Und ich will jetzt gar nicht Conny schlecht reden, weil es ist nur ein Beispiel, weil viele das kennen. Es gibt also so viele Kinderbücher und da gibt es auch schon eine Entwicklung, das finde ich richtig, richtig gut. Und wir sind aber alle geprägt über Hörbücher, über Filme und auch darüber, wie unsere Eltern es uns vorgelebt haben. Und das heißt, wenn er irgendwie Probleme hat, Stunden zu reduzieren aus emotionaler, mentaler Sicht, dann hast du nicht den falschen Mann geheiratet oder so, sondern dann ist er halt einfach geprägt. Und wenn ihr euch das beides bewusst macht und dann überlegt, wie wollen wir es denn haben, dann wird eine Veränderung möglich. Und ich liebe immer so Gedankengespiele und ein Gedankenspiel möchte ich gerne mitgeben. Wenn du jetzt hier als Frau zuhörst, stell dir mal vor, du wärst mit einer Frau zusammen, ja, eine gleichgeschlechtliche Beziehung. Wie würdet ihr denn dann Elternzeit und Co. aufteilen? Und vielleicht wechseln wir doch auch eher in das Bild der Männer, weil bei der Frau ist nämlich ganz oft die Antwort, naja, wenn ich das Kind austrage, dann gehe ich in Elternzeit, ja. Aber sagen wir mal, ihr seid beides Männer, jetzt müssen wir noch mehr Perspektive wechseln. Und wir hätten zusammen Kind, wie würden wir uns denn dann aufteilen? Und das ist nämlich super, super spannend. Und da ist auch so ein bisschen die These drin, bei gleichgeschlechtlichen Paaren, die müssen ja vorher mehr über das Elternwerden sprechen, weil es ja sozusagen nicht aus Versehen passieren kann. Oder sie einfach sagen, jetzt kriegen wir Kinder und wir orientieren uns an gesellschaftlichen typischen Rollen, sondern sie sind ja sozusagen per se schon mal nicht im Muster der Gesellschaft. Zumindest aktuell sind sie sozusagen nicht der Standard, ja, ohne dass ich das bewertend meine. Darüber gehen sie viel mehr in Austausch darüber, wie sie sich Elternschaft vorstellen. Und das ist halt das, was ganz oft in den anderen Beziehungen fehlt. Also viele planen halt in der Schwangerschaft die Geburt und das Kinderzimmer und habe ich auch gemacht, ne? Wir sind da genauso rein, mein Mann und ich. Und wir haben vielleicht noch bis erstes Babyjahr gedacht, aber wir haben nicht darüber nachgedacht, wie wollen wir uns mal Erwerbsarbeit aufteilen, wenn die Kinder in der Schule sind. Und wir können, also ich will auch nicht dazu aufrufen, dass du es schon in der Schwangerschaft planst, weil das ist nämlich auch so ein Schmerz, dass viele die Frauen, mit denen ich arbeite, dann sagen, ja, ich habe mit meinem Mann damals besprochen, dass ich 3 Jahre in Elternzeit gehe. Jetzt bin ich ein Jahr in Elternzeit und ich bin nicht glücklich, aber ich habe das ja versprochen. Und wo ich dann immer sage, naja, also du kannst dich umentscheiden. Und was heißt denn auch versprochen? Also du wolltest es damals, weil du dachtest, es tut dir gut. Und jetzt stellst du fest, es tut dir nicht gut. Und wenn du eine aktive Partnerschaft hast, dann gehe ich davon aus, dass dein Partner möchte, dass es dir gut geht. Und dann geht es nicht darum zu sagen, er muss jetzt Stunden reduzieren, das Kind betreuen, sondern ihr müsst halt gucken, wie geht's damit nicht gut? Wie würde es dir gut gehen? Möchtest du früher erwerbsarbeiten? Möchtest du in die Selbstständigkeit? Was auch immer. Und dann findet gemeinschaftlich Wege. Also oft hat dann die Frau auch so eine Idee von, ich kenne schon die Lösung, aber es gibt ganz viele Wege, die möglich sind. Und deswegen müssen wir immer über die Bedürfnisse sprechen und dann im Außen gucken, welche Wege gibt es. Und dann wird ein Schuh draus.
Ja. Super, super spannendes Thema. Also wir haben ja angefangen eigentlich bei, wie organisiere ich meinen Alltag hin zu was sind meine Bedürfnisse und was brauche ich oder was braucht unsere Beziehung. Also vielen Dank, Caroline, dass du uns da mitgenommen hast und uns eigentlich aufgezeigt hast, wie vielschichtig das ganze Thema ist und wie sich das durch alle Ebenen unseres Lebens eigentlich zieht. Ich habe eine letzte Frage, die ich all meinen Interviewpartnerinnen stelle. Und zwar bin ich ein Mensch, der wahnsinnig gern durch Fehler lernt. Einerseits, weil ich wahnsinnig viele Fehler mache, aber auch finde, dass man eben daraus sehr gut lernen kann. Aber nicht nur durch die eigenen Fehler, sondern auch durch die Fehler von anderen. Jetzt wollte ich dich fragen, hast du mal einen Fehler gemacht, wo du sagst, den würdest du gern mit uns teilen, das sollten wir auf keinen Fall machen?
Ja, eigentlich habe ich es schon auch gesagt, ne, weil ich war natürlich auch eine der Frauen, die zu meinem Mann gesagt haben, ich kenne jetzt die Lösung für unser Problem und so machen wir das jetzt. Also das war nach dem ersten Kind sozusagen. Da kannte ich also sozusagen auch noch gar nicht die ganzen agilen Methoden. Und ich hatte so einen Frust, weil ich war körperlich so überfordert und geistig so unterfordert. Und ich wollte gerne wieder einsteigen. Und ich habe dann sozusagen im stillen Kämmerlein mir überlegt, wie teilen wir uns jetzt auf, wer macht was und so. Und ich hatte auch so die Idee von, ich kenne ja meinen Mann und ich weiß, was er will. Und deswegen brauche ich ihn gar nicht fragen. Ja, und das ist natürlich totaler Quatsch. Natürlich kenne ich meinen Mann und habe eine Idee. Aber auch ich bin ja das erste Mal Mutter geworden und er das erste Mal Vater. Und Dinge verändern sich einfach, ne? Also wir sind ja einfach komplexe Wesen. So. Und das, was ich dann auch recht schmerzlich gelernt habe, ne? Also mein Mann und ich haben eine ganz gute Beziehung. Der war jetzt nicht irgendwie, es hat jetzt nicht zum Riesenstreit geführt, aber der hat halt einfach gesagt, ja, nö, so passt es für mich nicht, ne? Und ich war so, ja, wie, warum jetzt nicht? Also das ist ja an alles gedacht. So, es ist ja, habe ich doch
Ja,
alles
so
gut
habe ich mir das gedacht
zusammengebaut.
und so funktioniert das. Machen wir das so.
Also würdest du jetzt ja sagen, würde das auf jeden Fall funktionieren, ja? Und ich habe so einen Zeitarchetypen-Quiz und da gibt es einmal den Zeitarchetypen Miss Controlletti. Und ich war halt eine Miss Controlletti. Ich habe sehr gern alles kontrolliert und sehr gern alles aufgeschrieben und gemacht. Und es hat auch für mich alleine jahrelang sehr gut geklappt. Deswegen habe ich da lange sehr dran festgehalten. Und einfach ich habe ja dann damals Anstellung und Selbstständigkeit kombiniert. Heute bin ich ja nur noch selbstständig. Das hat also auch schon mal ein bisschen Komplexität reduziert, aber dann eben auch mit jedem Kind mehr. Und da durfte ich halt einfach verstehen, dass eben dieses super toll organisierte, komplizierte Plan nicht die Antwort ist. Und das ist ein Fehler, aus dem ich sehr viel gelernt habe und von dem meine Community bis heute profitiert.
Und aus dem auch dein Buch dann entstanden ist.
Letztendlich ja.
Super. Vielen lieben Dank, Caroline, dass du da warst und uns so viel Insights gegeben hast, Tipps gegeben hast. Und wie gesagt, all die Infos zur Kopffrei-Methode sind in Carolins Buch und den Link findet ihr in den Shownotes. Danke, dass du da warst, Caroline.
Vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht.